Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. In der letzten Nacht wurde in Amerika gewählt und seitdem werden nun die Stimmen ausgezählt. Die ganze Welt schaut aktuell, würde ich sagen, auf die USA und so ein bisschen fühlt es sich an wie ein Drama oder auch ein Krimi. Wie lange wird dieses Gefühl denn noch anhalten jetzt?
Naja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich möchte mal folgenden Vergleich ziehen. Als damals George W. Bush gewählt worden ist, da stand der Präsident erst nach rund einem Monat fest. Jetzt ist es ja so, dass nach den aktuellen Auszählungen der Demokrat Joe Biden deutlich vor Trump liegt. Trump hat schon angekündigt oder glaube schon eingeleitet, dass sie auf jeden Fall in 3 Bundesstaaten gegen die Auszählung klagen wollen, was vor allen Dingen daran liegt, dass es in mehreren Bundesstaaten gleich extrem enge Ergebnisse gegeben hat.
Aber ist das nicht total absurd? Ich meine, man kann doch jetzt nicht dagegen klagen, dass die Auszählung stoppt oder das ist doch eine Demokratie. Also man kann doch jetzt nicht einfach sagen, nee, ich will jetzt nicht mehr, dass gewählt wird und.
Ja, aber ich meine, haben wir von Trump nicht irgendwas anderes erwartet? Also der wird sich mit Zähnen und Klauen dagegen wehren, aus dem Weißen Haus auszuziehen. Und natürlich bietet das amerikanische Wahlsystem hier mannigfalte Angriffsflächen, also ob es jetzt mit dem Umgang der Briefwahlunterlagen geht, der Registrierungen etc. pp., also mit gewieften Rechtsanwälten ist hier immer zumindest eine Verzögerung möglich. Ich würde auch noch nicht wirklich sagen, dass Joe Biden jetzt durch ist, selbst wenn er im ersten Anlauf, sage ich mal, die meisten Wahlmänner auf sich vereinigen kann. Also, aber wichtiger ist ja letzten Endes, dass, ich würde mal sagen, wie der Markt, um jetzt mal bei unserem Thema zu bleiben, darauf reagiert. Und ich, wenn ich mir so das angucke, wie jetzt die Kursreaktionen waren, da ist eigentlich jetzt schon alles klar, dass man sagt, am Ende wird es Joe Biden werden.
Okay, jetzt geht es aber ja nicht nur um die Wahl des US-Präsidenten, sondern das Abgeordnetenhaus wird ja auch gewählt. Ich habe jetzt schon viel selber im Internet gesehen, wie die Wahl ja abläuft. Also es geht ja über sogenannte Wahlmänner zur Präsidentschaftswahl. Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt zum Abgeordnetenhaus noch gar nicht so viel gehört. Kannst du vielleicht mal auch mal 1-2 Sätze dazu sagen, wie denn das Abgeordnetenhaus eigentlich gewählt wird?
Ja, also sehr gerne. Vielleicht ganz kurz noch vorweg zu dem Wahlsystem, wie der Präsident denn gewählt wird, um das mal sozusagen dann einordnen zu können. Die Amerikaner machen bei ihrer Präsidentschaftswahl dieses System "The Winner Takes All", also der Gewinner bekommt alles. Also der in einem Bundesstaat siegt, bekommt alle Wahlmänner quasi auf seine Seite, die dieser Bundesstaat halt entsprechend seiner Größe und Bevölkerungsdichte stellt. So, und daher weiß man, dass dann ich glaube, das heißt Electoral College, also im Prinzip in der Wahlversammlung dann, der die meisten Wahlmänner hat, der wird dann halt Präsident. So, im Repräsentantenhaus und im US-Senat ist das ein bisschen anders. Da müssen sich die entsprechenden Mitglieder direkt in ihren Bundesstaaten der Wahl stellen. Also das heißt letzten Endes, der ins Repräsentantenhaus einziehen will, der Abgeordnete, der hat in seinem eigenen Bundesstaat seinen eigenen Wahlkampf und muss sich halt gegenüber seinen Konkurrenten durchsetzen. Und wenn er halt mit Mehrheit gewählt wird, oder ich glaube, das ist immer relative Mehrheit, also wenn er die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann, dann kann er halt nach Washington gehen. Und genau das Gleiche ist halt auch im Senat. Wobei man dazu sagen muss, beim Senat werden alle 2 Jahre ein Drittel der Senatoren neu gewählt. Mhm. Ja. Und das Repräsentantenhaus, da werden alle 2 Jahre die Abgeordneten neu gewählt. Also das heißt letzten Endes, dass hier wesentlich mehr Fluktuation möglich sein kann, auch wenn jemand stirbt, also ein Abgeordneter oder ein Senator stirbt zum Beispiel oder sich wie auch immer zur Ruhe setzt, dann gibt es dann halt auch entsprechende Nachwahlen. Also die Positionen, die bleiben nie unbesetzt. Und also letzten Endes ist es wirklich so, bei der Präsidentschaftswahl, wie gesagt, mit den Wahlmännern, die dann das dann alles beschließen, aber beim Abgeordnetenhaus und beim Senat muss man sich halt in seinem eigenen Bundesstaat, für den man halt dort einziehen will, halt durchsetzen.
Okay, du hast jetzt ja am Anfang in einem Satz schon mal so ein bisschen gesagt, so wie die Börse sich aktuell positioniert, geht es wahrscheinlich eher in Richtung Joe Biden. Jetzt würde ich aber ganz gerne trotzdem nochmal die beiden Szenarien besprechen, die sich vielleicht in naher Zukunft, je nachdem wie es ausgeht, ergeben können. Ja, was bedeutet eigentlich ein Ausgang, ich sag mal, für Donald Trump oder für Joe Biden für die Weltwirtschaft?
Ja, also für die Weltwirtschaft vielleicht erstmal für die amerikanische Wirtschaft oder für die amerikanische Politik. Das Wichtigste ist letzten Endes nicht, wer im Weißen Haus sitzt, sondern das Wichtigste ist, wer in den beiden Kammern, also im Abgeordnetenhaus und im Senat, das Sagen hat. Bei Trump war es ja so, dass er das Abgeordnetenhaus mehrheitlich demokratisch war und der Senat mehrheitlich republikanisch. Deswegen ist eigentlich das spannendste Detail jetzt aktuell in diesen Tagen, weil das ist nämlich auch noch nicht entschieden, ob denn der Senat womöglich auch demokratisch wird. Also da ist es wirklich ganz hauchdünn. Wenn er weiterhin republikanisch bleibt, hat egal welcher Präsident im Weißen Haus steht, das Problem, dass er nicht durchregieren kann. Das gilt auch für einen Joe Biden. Also wenn der irgendwelche politischen Pläne hat etc. pp., dann mag er vielleicht relativ schnell die Zustimmung seiner demokratischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben. Aber der Senat muss trotzdem da auch immer noch zustimmen, gerade bei wichtigen Reformen. Und wenn der republikanisch bleibt, dann läuft es immer wieder auf einen Kompromiss hinaus. Weil ich glaube, was wir vielleicht erleben werden, wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin, dass vielleicht unter einem Präsident Biden vielleicht diese ganz harten Gräben, die sich zwischen Demokraten und Republikanern in den letzten Jahren aufgetan haben, vielleicht ein bisschen wieder zuschütten. Allerdings muss man auch sagen, dass die Demokraten sich in den letzten Jahren in eine sehr, ich würde mal sagen, schwierige Richtung entwickelt haben. Man muss das mal von deutscher Seite aus so sehen, also Demokraten, die gelten quasi als Sozialdemokraten in Amerika. Das ist so ihr Credo, wie hier in Deutschland, das wäre sozusagen SPD und CDU, um das mal so ein bisschen zu vergleichen. Das Problem ist, dass sich die Demokraten in Amerika in den letzten Jahren vor allen Dingen durch die neue Garde von Politikern und Politikerinnen doch noch etwas stärker nach links orientiert haben. Und das könnte unter Umständen dazu führen, dass vor allen Dingen die großen Konzerne in Amerika stärker unter Beschuss geraten. Was das für die Weltwirtschaft bedeutet, ich glaube, was wir uns alle abschminken sollten, und deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht die Jubelarien hier auch für vor allen Dingen in Deutschland, wer glaubt, dass ein Joe Biden jetzt die Samthandschuhe wieder anzieht, vor allen Dingen gegenüber China, der ist auf dem falschen Dampfer nach meiner Ansicht. Weil letzten Endes ist es so, China ist inzwischen die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, noch vor der EU genommen. Anekdote dazu, ne? Wir bezahlen ja immer noch Entwicklungshilfe an China. Und wer im Konzert der großen Wirtschaftsmächte mitspielen will, der muss sich natürlich auch an die dortigen Regeln halten. Das eindeutige Verdienst von Trump ist, dass er das thematisiert hat. Ich meine, es geht nicht an, als zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt mit Dumpingpreisen und Abschottung des eigenen Marktes meinen zu können, dass man in anderen Märkten halt eine große Rolle spielt. Diesen Zahn hat Trump China gezogen. Dass Biden vielleicht in der Tonlage etwas moderater daherkommen wird, das halte ich durchaus für möglich. Aber er wird sicherlich nicht hinter die, ich sag mal so, Zugeständnisse zurücktreten können, die Trump China abgetrotzt hat. Weil ansonsten würde er sich, seine Politik, seine Reformpläne und auch die Demokraten dermaßen unglaubwürdig machen, dass sie, und da sind wir, wie gesagt, dabei, dass sie wahrscheinlich bei den nächsten Abgeordnetenhauswahlen dann den entscheidenden Dämpfer kriegen könnten. Wie gesagt, das ist ja ein Präsident wird zwar immer nur für 4 Jahre gewählt, im besten Fall für 8 Jahre, aber dazwischen sind ja immer wieder Wahlen, wie gesagt, für das Abgeordnetenhaus, für den Senat. Und das heißt, ein Präsident muss erstmal mit seinen beiden Kammern auskommen und der muss natürlich auch immer mit seiner eigenen Partei auskommen. Und da sind ganz viele Partikularinteressen dabei und er kann nicht im luftleeren Raum agieren. Ich meine, Trump hat es eine Zeit lang gemacht, aber letzten Endes hat auch er dort immer wieder Gegenwind bekommen und musste zurückrudern. Und ein Joe Biden wird das genauso machen müssen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass viele Sachen, die Trump angeleiert hat oder durchgesetzt hat, jetzt so gleich mit einem Federstrich wieder zurückgenommen werden. Das gibt so ein paar Stellen, zum Beispiel das Einwanderungsrecht etc., da wird Biden sicherlich rangehen. Es gibt Themen wie höhere Unternehmenssteuern oder höhere Mindestlöhne, die wird er sicherlich auch umsetzen. Obamacare wird wahrscheinlich weitergeführt werden. Aber dass man jetzt viele Sachen komplett zurückdreht, glaube ich, da wird Biden einfach schlichtweg nicht die Möglichkeit haben.
Okay, dann lass uns doch mal in das eigentliche Thema unserer Sendung auch einsteigen. Und zwar, ja, wie positionieren sich denn jetzt die Börsianer zu diesem Thema?
Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt so die direkte Reaktion der Börse auf den ja noch nicht stattgefundenen Wahlausgang sieht, ist man eigentlich sehr positiv gestimmt, erst dass es überhaupt eine Entscheidung geben wird demnächst. Ne? Also letzten Endes war es immer so die Angst davor, was passieren könnte. Auch ein Stichwort Bürgerkrieg und alle möglichen Schreckensszenarien. Aber jetzt, wo die Wahl stattgefunden hat, ne, da hat man letzten Endes 2 Optionen, die keinen erschrecken. Option 1, vielleicht gewinnt am Ende doch noch Trump. Den kennt man. Der hat bisher der Börse sehr gut getan. Es könnte alles so weiterlaufen wie bisher. Alles tutti paletti, um das mal so zu sagen. Also keine neuen Sorgen. Gewinnt Joe Biden? Ja, er sagt höhere Steuern, vielleicht auch ein bisschen mehr Corona-Maßnahmen oder andere Maßnahmen. Aber er wird, glaube ich, nicht in der Lage sein, der US-Wirtschaft quasi den Hahn abzudrehen. Und er kann sich das ja auch nicht leisten letzten Endes. Also und selbst wenn er, ich meine, ich sage es einfach mal wirklich so, er ist ja schon ein sehr alter Mann. Ja. Und ich würde ja nicht mal so weit gehen zu sagen, also dass er seine Präsidentschaft voll ausfüllen wird. Und die dann hinten steht, die seine wahrscheinlich kommende Vizepräsident Harris, auch die wird nicht frei von den Zwängen des Amtes sein. Und der amerikanische Verbraucher ist jemand, der sehr pragmatisch mit Herausforderungen umgeht, so genau wie auch die Börse sehr pragmatisch in Amerika mit Herausforderungen umgeht. Und Er wird sich aber nicht alles gefallen lassen. Und das werden dann die Abgeordneten und Senatoren zu spüren bekommen. Und die werden dann den Druck auf den Präsidenten oder die Präsidentin machen. Also auch da sind letzten Endes die Spielräume relativ gering. Und das beruhigt unterm Strich dann auch wieder die Börse, die sich ja sagt, also unterm Strich, es wird alles nicht so schlimm werden, wie vielleicht manche Auguren das gesagt haben. Also da gucken wir jetzt lieber auf die langfristigen Perspektiven und die sind ja immer noch richtig toll.
Okay. Mal ein ganz konkretes Beispiel rausgepickt. Wie würde das Ganze denn sich auf die Technologiebranche auswirken? Da sind ja doch vielleicht einige andere Aspekte nochmal zu beachten.
Ja, also letzten Endes, Technologie ist eine ganz, ist glaube ich der Sektor, der in den nächsten Monaten ganz besonders nochmal in den Fokus rücken wird. Und das sowohl positiv als auch negativ. Negativ, um das jetzt mal vielleicht abzuhaken, natürlich werden die großen Internetkonzerne darum zittern müssen und wahrscheinlich sich dafür rechtfertigen müssen, warum sie so groß sind. Also es gibt ja da vor allen Dingen von den Demokraten angetriebene Verfahren oder Anhörungen, die halt bezüglich des Wettbewerbsrechts da versuchen, die großen Konzerne wie Alphabet, Facebook etc. zu knacken. Wobei sich die Börse da durchaus einen anderen Reim drauf macht, als mancher vielleicht vermutet. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass es hier durchaus auch Überlegungen gibt. Naja gut, wenn es so ein Aufbrechen gibt oder eine Zerschlagung, und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es so weit kommt, aber wenn man in irgendeiner Art und Weise die Konzerne halt dazu drängt, hier abzuspecken, dass das unter Umständen viel spannendere Opportunitäten liefern könnte. Nehmen wir mal zum Beispiel die ganzen Zahlungsdienstleister wie Apple Pay oder Amazon Pay, was auch immer. Ich meine, wenn das eigenständige Firmen wären, da würde sich doch die Börse freuen. Das würde doch dem Ganzen ein besser klares Bild geben. Genauso die ganzen Cloud-Dienste. Natürlich, ich meine, man kann ja nicht verlangen, dass sie die wegschenken, sondern dass sie dann halt, wie gesagt, eigenständig agieren können. Also ich wäre, glaube ich, einer der Ersten, der in AWS, also Amazon Web Services, investieren würde, wenn es ginge. Und genauso ist das auch bei Microsoft oder bei Google. Und also die regulatorischen Herausforderungen bleiben und die werden wahrscheinlich auch noch stärker werden. Andererseits ist es so, dass ich hab mir ein paar Zahlen mal angeguckt, zum Beispiel diese ganze Venture-Capital-Branche und die Technologiebranche, die haben in diesem Wahlkampf halt deutlich stärker für die Demokraten gespendet als für die Republikaner. Mhm. Weil sie, ich sag mal so, Silicon Valley wird ja vor allen Dingen immer schon nachgesagt, eher den Demokraten zuzuneigen. Deswegen hat ja auch Trump so einen Groll zum Beispiel gegen Jeff Bezos hier von Amazon, der sich ja auch die Washington Post zugelegt hatte, die ja immer gegen Trump gewettert hat. Und man hofft sich da vor allen Dingen davon, dass zum Beispiel die Einwanderungsregeln halt gelockert werden wieder, um sozusagen interessante Leute ins Land zu holen, um wieder die Innovationsfähigkeit der Branche auch von außen zu beflügeln. Ich glaube, die Steuerthematik, das ist jetzt eher so eine kurzfristige Sache. Natürlich, wenn die jetzt höhere Steuern bezahlen müssten, dann müssten auch die aktuellen Gewinnschätzungen erstmal korrigiert werden. Aber das würde, glaube ich, alles nur eine ganz kurzfristige Angelegenheit sein. Da würde vielleicht ein bisschen Turbulenzen mal geben. Aber in der langfristigen Tendenz, was wir ja immer propagieren, ne, Digitalisierung ist halt der Zukunftstrend par excellence, und dazu gehören halt auch die ganzen Internetfirmen, der wird ja davon nicht beeinflusst. Das ist ja dann mehr so ein bilanzielles Problem, und da werden sich dann auch die Analysten relativ schnell wieder einkriegen und entsprechende Wachstumsperspektiven schaffen. Also letzten Endes, glaube ich, werden die Technologiefirmen weiterhin mehr auf der Gewinnerseite stehen, als dass sie vielleicht unter einem Präsidenten, wie auch immer er heißt, neu leiden müssten.
In der aktuellen Ausgabe unseres Börsenbriefes Future Money liegt der Themenschwerpunkt ja beim E-Commerce. Ja. Gerade auch mit der zweiten Corona-Lockdown-Welle sicherlich interessant. Kannst du aber vielleicht nochmal erklären, warum genau diese ja so eine wichtige Zukunftsbranche ist?
Ja, also letzten Endes ist es halt Tatsache, dass der stationäre Handel, und das nicht nur seit der Corona-Pandemie, auf dem Rückzug sich befindet und Online-Handel immer ein stärkeres Gewicht bekommt, weil er halt viele Vorteile bietet, die für Verbraucher wichtig sind. Das sind erst einmal das Angebot, die relativ einfache Vergleichbarkeit, natürlich häufig die Preise. In der Logistik ist es inzwischen so ausgefeilt, dass man da auch nicht lange an seine Waren wartet. Also das, ich sag mal so, das Argument, dass man in den Laden gehen kann und sich dann, weiß ich was, ein Fernseher oder so gleich mitnehmen kann. Ja, das ist natürlich so, aber heutzutage, wenn man sich im Internet einen Fernseher kauft, wartet man im Zweifel vielleicht auch nur 2 oder 3 Tage und das, das ist also kein Negativargument mehr. Und ja, letzten Endes ist es auch Bequemlichkeit, ne? Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel dem Individualverkehr, der ja letzten Endes Grundlage ist, um shoppen zu gehen, in vielen Ländern immer größere Steine in den Weg gelegt werden. Deswegen weichen die Leute halt auf E-Commerce. Aber es ist einfach bequem, man hat Auswahl, die Preise stimmen. Gerade bei, ich würde mal sagen, so mittelwertigen Gütern, da ist das einfach die einfachste Methode, da eben zu konsumieren. Ich würde mal sagen, Lebensmittel ist vielleicht immer noch sowas, wo der stationäre Handel ganz gut ist, vielleicht auch Kleidung. Aber wenn ich ein Spielzeug für meine Kinder haben möchte, ob ich das jetzt nun aus dem Regal nehme oder elektronisch mir in irgendeinen Warenkorb schiebe, das ist dann eigentlich vollkommen egal. Und das sieht man, wenn ich das nur kurz sagen darf, das sieht man letzten Endes ja auch an den Kaufzahlen, wo man zum Beispiel eine Walmart, die ja relativ spät in den E-Commerce-Bereich erst gegangen ist, aber hier dann jetzt in den letzten Jahren stetig zulegen konnte. Da sind zum Beispiel Spielwaren eine ganz wichtige Komponente von diesem Wachstum.
Ja. Was ich noch sagen wollte, es hat ja nicht nur die eine Seite des Konsumenten, sondern auch die andere Seite des Händlers. Der Händler kann dadurch ja enorme Kosten auch einsparen, wenn er vielleicht nicht in der Fußgängerzone ein kleines Ladenlädchen betreiben muss. Du kommst sehr schnell, sag ich mal, ran an deine Kundschaft, wenn du eben einen Online-Shop hast und das alles betreiben kannst. Ja. Und guckst dadurch dann natürlich auch die Wirtschaft an, ne? Also dadurch, dass diese Hürden halt gar nicht erst in den Weg gelegt werden.
Genau, da bringst du einen ganz wichtigen Aspekt mit rein. Natürlich ist es eine Win-Win-Situation. Das Wachstum oder das reine Wachstum, würde ich schon sagen, das liegt auf der Seite des Verbrauchers, weil eben der Zugang so einfach ist. Mhm. Aber natürlich jedes halbwegs, ich sag mal so, aufgestellte Unternehmen hat oder muss heute eine Digitalstrategie haben. Da führt eigentlich jetzt kein Weg vorbei. Und die Technologien sind ja inzwischen so ausgefeilt, ob jetzt das Procurement, im Prinzip die ganze Abwicklung des Kaufs bis hin dann halt zur Auslieferung. Da gibt's ja heute so viele schon vorgefertigte Elemente, Soft, Hardware, Dienstleistungen etc., dass das auch relativ schnell und kostengünstig umzusetzen ist. Und natürlich hast du auch recht, wie du gerade sagst, also es ist preiswerter und man erreicht viel, viel mehr Leute, als wenn man halt irgendwo auf der Grünwiese oder in einer Innenstadt irgendwo einen kleinen Laden hat.
Diese ganze Branche kann man ja in 3 Bereiche einteilen. Kannst du vielleicht mal zu den jeweiligen Bereichen 2, 3 Unternehmen nennen, die man sich da vielleicht anschauen sollte?
Ja, also Wir haben eigentlich den E-Commerce-Bereich, wie du es schon gesagt hast, also in drei Segmente aufgeteilt. Zum einen die Plattformanbieter. Das heißt, das sind die, die wir sozusagen als Marktplätze verstehen. Amazon ist der größte Plattformanbieter, der ja selber erstmal verkauft, aber eben auch viele Drittanbieter mit auf diesen Marktplatz lässt. Wir haben eine Alibaba aus China, die auch eine E-Commerce-Plattform anbietet, im Gegensatz zu Amazon allerdings hauptsächlich eben Drittanbieter dort agieren lässt, also nicht selber als in dem Sinne als Verkäufer auf, ist ein bisschen anderer Ansatz, aber der natürlich trotzdem auch sehr, sehr erfolgreich ist. Da könnte man als Plattformanbieter könnte man da sicherlich auch noch eBay zum Beispiel mit reinnehmen. So, das ist letzten Endes so die großen Marktplätze im Internet haben. Und dann gibt's dann, ich würde mal sagen, so das zweite Segment sind halt so die Spezialanbieter oder Einzelanbieter, Onlinehändler. Ja, und da gibt's ja eigentlich inzwischen nichts, was es nicht gibt. Was ich besonders spannend finde, weil das ist ein ziemlich großer Wachstumsmarkt, ist der ganze Bereich Tierfutter und Tierzubehör. Also die Zeiten, wo man wirklich in Laden geht und sich das Hundefutter holt oder die Leine für den Hund oder das Spielzeug für die Katze oder den neuen Käfig für Kaninchen etc., die sind schon längst vorbei. Also am besten lässt sich das eigentlich so in Amerika sehen. Da gibt's nämlich, also der größte E-Commerce-Anbieter für Tiernahrung und Zubehör heißt Chewy, Chewy. Und der wurde vor einigen Jahren vom größten stationären Händler PetSmart übernommen. Mhm. Die werden jetzt schon wieder getrennt durch den Haupteigentümer, ist so eine Investorengruppe, BC Partners, also so ein ich würde mal sagen Heuschrecke, weil PetSmart überhaupt nicht mehr den Fuß auf den Boden bekommt. Also die müssen rekapitalisiert werden, da müssen jetzt Milliarden an Dollar wieder reingesteckt werden. Und diese Milliarden von Dollar sollen dadurch kommen, dass halt Chewy sozusagen mehr oder weniger in die Freiheit entlassen wird. Also vorher gehörte Chewy zu PetSmart, jetzt ist es wieder ein richtig eigenständiges Unternehmen, wo natürlich hier BC Partners mit Anteilseigner bleibt. Aber man sich natürlich erhofft, als reiner E-Commerce-Anbieter, als Pure Player in diesem Segment, dass Chewy da noch mehr an Wachstumsdynamik generieren kann. Und wenn man sich da so die Zahlen anguckt, so in den letzten Jahren und in die Perspektiven, muss ich sagen, beide Daumen hoch. Es gibt übrigens auch einen deutschen Vertreter in dem Bereich. Also wir müssen nicht mal nach Amerika gehen, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Also Zooplus ist im Prinzip der bekannteste Vertreter in Deutschland. Macht zwar nur ein Viertel des Umsatzes von Chewy, aber hat natürlich die gleiche Story. Ansonsten muss man natürlich sagen, im E-Commerce-Bereich, wenn man jetzt so die Spezialhändler angeht, so alles, was mit Mode zu tun hat, ne, Zalando und wie sie alle heißen, das ist ein ganz großes Segment. Also da muss man natürlich auch so ein bisschen versuchen, sich als Anleger etwas zu fokussieren. Ich sag immer, pickt euch vielleicht ein oder zwei Branchen heraus, die ihr auch selber kennt, die ihr auch nutzt und sucht euch da den Marktführer raus. Und ansonsten natürlich nach Möglichkeit eher dann so eine breit gestreuten ETF- oder Zertifikatslösung. So, drittes Segment. Wollen wir ja nicht vergessen. Das sind so die ganzen E-Commerce-Dienstleister. Das fängt ja an von Softwareunternehmen, die zum Beispiel Shop-Systeme anbieten. Also Shopify gibt zum Beispiel eine amerikanische Firma. Die ganze Thematik, auch Zahlungsabwicklung etc. spielt da mit hinein. Ich würde allerdings jetzt hier an dieser Stelle den Fokus auf eine Branche legen, die vielleicht nicht jedem gleich sofort einfällt, obwohl sie eigentlich quasi die mit die wichtigste ist, nämlich die Logistik, also die Paketdienste. Wir haben FedEx, wir haben UPS, wir haben TNT und wir haben DHL. natürlich DHL, die zur Deutschen Post gehören. Ne? Und DHL Express ist im Prinzip jetzt inzwischen schon, zumindest von der Profitabilität, der wichtigste Teilbereich. Und die haben jetzt gerade schon gesagt, dass sie von den Frachtmengen her wahrscheinlich in diesem Jahr noch einen ganz einsamen Rekord aufstellen werden. Also schon in diesem Jahr 35% mehr Beförderungsmenge. Und die gehen davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft halt extrem brummen wird. Und also insgesamt, wie gesagt, die Logistikdienstleister als Schnittstelle vom E-Commerce-Händler zum Verbraucher spielen halt eine ganz wichtige Rolle und die sollte man halt bei einer entsprechenden E-Commerce-Anlagestrategie auch nicht vergessen.
Dann mal mit einem kleinen Blick auf den aktuellen Corona-Lockdown in Deutschland und natürlich auch in anderen europäischen Ländern. Würdest du hier auch noch mal ein paar Favoriten sehen, auf die man jetzt besonders achten sollte?
Ja, also es ist letzten Endes ja so eine Art Déjà-vu. Und da können wir auch sehr schön den Bogen schlagen vom E-Commerce, denn letzten Endes sind auch jetzt wieder die Unternehmen im Blickfeld, die halt vor allen Dingen diese Distanzierung propagieren, also sprich mit denen man übers Internet kommuniziert. Und da sind natürlich vor allen Dingen zu nennen die ganzen Lieferdienste. Mhm. Also wir haben Delivery Hero, die jetzt selber in Deutschland nicht aktiv sind, sondern in Europa. Aber wir haben ja auch in Europa entsprechende Lockdowns. Dann haben wir Just Eat Takeaway. Die wird eigentlich, das wird den meisten nichts sagen, aber denen gehört zum Beispiel Lieferando, ne? oder Pizza.de. Interessanterweise Delivery Hero, um mir mal den Bogen zu schlagen, ist nach meinem Kenntnisstand auch noch an Just Eat Takeaway beteiligt. Also in dem Sinne sind die alle miteinander verwoben. Natürlich haben wir dann auch die Online-Apotheken. Die würde ich jetzt auch im Blick behalten. Also es wäre Shop Apotheke Europe und auch die Schweizer zur Rose, die ja mit Doc Morris unterwegs ist. Weil ich glaube schon, dass auch hier nicht nur durch die Einführung des elektronischen Rezeptes jetzt auch in Deutschland, sondern generell halt durch diese Beschränkungen oder den Unwillen der Menschen, jetzt auf die Straße zu gehen und zur Apotheke zu gehen, weil ja da meistens meiner Sohn so nur kranke Menschen trifft, dass die dann auch nochmal einen Schub bekommen. Ja, und jetzt die spannende Frage ist natürlich, wie sich das Ganze erneut, sage ich mal, deswegen Déjà-vu, erneut eben auf die Streaming-Dienste auswirkt. Ne? Mhm. Also Amazon Prime, Disney Plus vor allem.
Ich habe tatsächlich jetzt mein Disney Plus Abo gekündigt.
Ja, war langweilig, ne?
War langweilig. Halbes Jahr war jetzt genug.
Ja, okay. Ich glaube, die müssen da schon noch ein bisschen mehr tun, habe ich so den Eindruck. Ja. Die haben unwahrscheinlich starke Wachstumsraten und ich glaube, da ist noch richtig viel Potenzial. Aber ich glaube, so der erste Hype ist so ein bisschen vorbei.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der jetzt mit dieser zweiten Staffel von The Mandalorian oder wie er heißt, jetzt wiederkommen kann. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Also da müssen die schon noch ein bisschen, glaube ich, in die Breite gehen. Ja, und natürlich unsere allseits immer wieder beobachtete Netflix, ne, die ja zuletzt doch extrem geschwächelt hat. Mal sehen, ob die, die schwachen Ausblicke auf das letzte Quartal jetzt vielleicht unter den neuen Voraussetzungen dann doch mal nach oben korrigiert werden können. Also im Prinzip Essen, Streaming und Medikamente, das wären ja zum einen.
Alles das, was man zu Hause alleine machen kann.
Genau.
Okay, sehr gut. Ja, so, wir haben jetzt Donnerstag, 12 Uhr, Stand jetzt, steht noch kein Präsident fest. Wir werden aber auf alle Fälle davon berichten, natürlich auch von den weiteren Auswirkungen, sobald dann ein neuer Präsident feststeht. Alles auf unserer Internetseite www.börse-global.de, Börse mit UE. Schaut doch einfach mal vorbei, haben natürlich auch ganz, ganz viele andere Themen, über die wir dort schreiben. Und wenn ihr noch kein Probeexemplar von unserem Börsenbrief hattet, dann könnt ihr euch dort auch ein kostenfreies Probeexemplar bestellen.
Vielleicht kann ich jetzt an dieser Stelle sogar mal noch ein bisschen Lust und Spannung aufbauen, denn in der nächsten Ausgabe oder in der neuen Ausgabe werden wir nämlich uns das ganze Thema Biotechnologie und Pharma und Corona-Impfstoffe etc. pp. Vornehmen.
Super. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Also hoffe ich, dass wir uns dann auf unserer Webseite wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und bleibt wie immer erfolgreich.
Ja. Macht's gut. Tschüss.